Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Neue Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene ab heute und morgen in Deutschland. Mecklenburg-Vorpommern schließt auch Kinos, Museen und Schwimmbäder. Dabei fehlen uns wegen der Feiertage und der Ferien belastbare Zahlen. Und die Sorge angesichts der Corona-Variante Omikron wird deswegen umso größer. Markus Ewald beschäftigt das auch, der Geschäftsführer der Krisenmanagementberatung Ewald und Rössing in Mainz und Leipzig, äußert sich auch regelmäßig über die sozialen Medien. Guten Morgen, Herr Ewald.
Grüße Sie, guten Morgen.
Kontakte beschränken und außerdem impfen, boostern, testen. Reicht das, um die Omikron-Welle zu surfen und sicher an den Strand zu kommen?
Das weiß niemand jetzt derzeit. Das bedeutet also, wir sind auf ein Vorsichtsprinzip angewiesen und versuchen zu hoffen, dass es reicht.
Was fehlt denn, um das deutsche Krisenmanagement professioneller zu gestalten? An Gremien und Institutionen mangelt es ja nicht, von RKI über STIKO bis hin zu Expertenrat und Krisenstab.
Was fehlt, ist eine, wie ich finde, gemeinsame Willensbildung und Entscheidung. Das bedeutet, dass man von oben tatsächlich festlegt, was die Strategie ist. Zum Beispiel in Texas haben wir eine klare Strategie, die da heißt, keine Masken, alle sollen krank werden. Da kann man dagegen sein, aber man kann sich nicht dagegen wehren, zu verstehen, dass es deren Strategie ist. Israel dagegen hat eine sehr, sehr klare Präventionsstrategie und sagt ganz deutlich, wir wollen durch hauptsächlich Impfen, aber dann auch durch ganz, ganz klare gesamtstaatliche Reaktionen diesem Virus Herr werden. Und in Mitteleuropa, in Deutschland, aber auch in Frankreich oder England ist es irgendeine Mischstrategie, die immer wieder zu Streit und Zank führt. Und das fehlt ein bisschen.
Ist es das, was dann auch gutes Krisenmanagement auszeichnet, eine klare Strategie zu verfolgen und sich einfach auch mal zu entscheiden?
Ich glaube, erstens muss man sich für eine Strategie entscheiden, weil nur dann hat sie eine Chance auch zu gelingen. Wenn man immer wieder zwischen Strategien wechselt, wird man ja auch nie sehen, ob eine funktioniert oder nicht. Und zweitens müssen wir bei solchen Krisen auf eine wichtige Sache achten, nämlich, dass die Leute nicht immer müder werden und irgendwann überhaupt keine Lust mehr haben. Dafür brauchen sie klare Ziele und vor allem eine gewisse Planbarkeit. Das ist das, was von Beginn an der Pandemie schon fehlte. Dass, ob sie jetzt Restaurantbetreiber, Betreiberinnen sind oder Kinobetreiber, Schwimmbadbetreiber wie in Mecklenburg-Vorpommern oder ob sie ganz einfacher Bürgerinnen oder Bürger sind und wissen wollen, wann sie die Kinder jetzt wie in die Schule schicken. Es ist ja nicht nur so, dass das Virus unberechenbar ist, sondern es ist ja auch so, dass die Entscheidungen der Politik unberechenbar sind, je nachdem, wie das Virus sich entwickelt. Und hier muss eigentlich nachgeschärft werden, weil das ist ein, sagen wir mal, psychologischer Status, der uns alle fertig macht.
Niedersachsen zieht ja heute schon erste Konsequenzen, andere Bundesländer dann erst morgen. Inwieweit ist der föderale Staat in der Krise ohnehin zum Scheitern verurteilt?
Also der föderale Staat hat große Stärken. Und wenn lokal jemand sitzt, der seinen Job gut macht, wie zum Beispiel in Bremen, wo die höchste Impfquote ist, ist das natürlich ein Vorteil. Natürlich ist es auch ein großer Nachteil, wenn das nicht so ist. Ich glaube, dass wir als deutscher Staat begreifen müssen, dass das eine gesamtstaatliche Aufgabe ist, wo wir mit Daten, mit Informationen, mit Handreichen und so weiter die Bundesländer unterstützen müssen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und gleichzeitig kann es nicht so sein, dass in irgendwelchen Teppichhändlerrunden immer wieder gefeilscht wird, welche Einschränkung jetzt wie am besten passt und wer was machen muss und wer was nicht machen muss. Das zieht alles unnötig in die Länge. Und vor allem politisiert es die Entscheidungen, die eigentlich wissenschaftlich begründbar wären.
Potenziert sich das Problem im Hinblick auf Europa? Wenn denn in den Niederlanden die Geschäfte schließen, dann kommen die Menschen eben nach Deutschland zum Einkaufen. Also Nordrhein-Westfalen hat ja vor Weihnachten diese Erfahrung sehr, sehr deutlich gemacht.
Ja, sie hatten, glaube ich, auch noch einen verkaufsoffenen Sonntag davor,
genau.
wo natürlich die Leute zum Einkaufen gekommen sind. In der Vergangenheit war es so, dass ein Lockdown in einem Land häufig Lockdowns in Nachbarländern nach sich gezogen hat, schlicht weil sonst zu viele Infektionen eingetragen wurden. Und wir werden heute sehen, was Frankreich und England beschließen. Da treffen sich die jeweiligen Premierminister bzw. Präsident mit ihren Expertenstäben und beschließen Einschränkungen oder eben nicht. Und je nachdem, wie hart die sind, wird das für Deutschland natürlich große Auswirkungen und haben uns vermutlich auch Konsequenzen nach sich ziehen.
Mit welchen Konsequenzen rechnen Sie?
Auch ich bin Opfer der Planbarlosigkeit.
Ich dachte, Sie hätten so eine Glaskugel und könnten da wenigstens mal so kurz reinlinsen.
Nee, als Krisenmanager hat man Glaskugeln, aber immer mehrere.
Okay.
Das bedeutet also, wir arbeiten mit Szenarien und ohne dass wir genau wissen, wie die Zukunft wird, kann man sich natürlich 3 oder 4 unterschiedliche Versionen vorstellen.
Gut, dann versuche ich die Frage anders zu formulieren. Welches Szenario halten Sie für am wahrscheinlichsten?
Also ich glaube, dass wir bei Omikron sehen werden, dass insbesondere sehr, sehr viele Geimpfte infiziert werden, die dann zwar nicht zwingend im Krankenhaus landen, aber trotzdem 2, 3, 4 Wochen ausfallen oder länger. Und das bedeutet, dass beispielsweise Airlines weltweit jetzt über 2000 Flüge absagen mussten, weil das Personal fehlt. Das bedeutet, dass Schulen ihren Unterricht absagen müssen, schlicht weil die Lehrerinnen und Lehrer fehlen und so weiter und so fort. Das bedeutet also, wir werden so oder so Einschränkungen sehen müssen. Und ich glaube, dass wir allerspätestens Anfang Januar, wenn wir wieder richtige Zahlen generieren als Deutschland, sehen müssen, dass es schlicht nicht anders geht, das staatliche, öffentliche Leben aufrechtzuerhalten, als dass man es eben konsequent wegmanagt.
Das klingt nach einem Lockdown durch die Hintertür.
Ja, das ist korrekt. Und das ist auch ein Risiko, das schon immer bestand. Also alle Forscher haben gesagt, wenn man keinen offiziellen Lockdown erklärt, werden die Leute irgendwann von alleine nicht mehr ins Restaurant gehen. Und die müssen dann von alleine zumachen, weil sie keinen Umsatz mehr machen. Die Geschäfte ebenso, Schulen und Airlines, wie gerade angesprochen, auch. Und das ist natürlich für die Leute, die betroffen sind, die Unternehmen, viel, viel schädlicher, weil sie eben keine Lockdown-Regel haben, wo sie sagen können, ich muss jetzt die Miete nicht mehr bezahlen oder ich kriege irgendeine Ersatzleistung, sondern eine eigene wirtschaftliche Entscheidung treffen müssen. Und die tut meistens noch viel mehr weh.
Wir haben Anfang des Jahres schon mal gesprochen und da haben Sie gesagt, die Pandemie endet an einem Dienstag 2022. Bleiben Sie bei dieser Aussage?
Na, ich bin ja ein unverbesserlicher Optimist. Und damals war das, glaube ich, eine relativ realistische Einschätzung. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 2022 klappt, denn ein großes Risiko, das ist eine Glaskugel, die jetzt nicht wahrscheinlich ist, aber die dennoch da ist, ist natürlich, dass auch Omikron nicht die letzte Mutation ist, die wir gesehen haben. Und wenn sehr, sehr viele Millionen Leute auf der ganzen Welt infiziert sind, besteht natürlich auch da das Risiko, dass wieder eine weitere Mutation sich zeigt und wir einen ähnlichen Jahresverlauf haben wie dieses Jahr, nämlich dass erst eine Mutation kam und dann eine andere.
Dann verabreden wir uns schon mal für Dezember 22.
Alles klar, freue mich drauf.
Ich auch. Neues von Corona hier in Deutschlandfunk Kultur. Wir haben die Situation Ende des Jahres beleuchtet, zusammen mit Krisenmanager Markus Ewald. Herzlichen Dank dafür.
Gerne, Ihnen noch einen schönen Tag.
Ihnen auch. 7:16 Uhr.